Harry, du musst dir das vorstellen. Alles aufgebaut, alles fertig gemacht, ein Haufen Geld investiert, neu gegründet, voller Tatendrang und dann kommt der Brief vom Anwalt und alles kaputt.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Hier spreche ich mit Menschen, deren Lebensweg nicht gerade ausverlief, sondern spannend, überraschend und manchmal ziemlich unbequem. Mein heutiger Gast ist Bernhard Burnickel von Basilius Kaffee. Hauptschüler, selbsternannte faule Socke, Maschinenbaustudent mit fast sicherem Job und dann reicht ein einziges Kaffeeseminar aus, um alles über den Haufen zu werfen. Heute führt er eine Kaffeerösterei mit über 20 Mitarbeitern, hat mehrere Krisen überstanden und zeigt, dass Leidenschaft manchmal stärker ist als jeder Lebensplan. Wie aus Kaffee eine Berufung wurde und aus einem Umweg ein Unternehmen, darüber sprechen wir jetzt. Schön, dass du da bist, Bernhard. Servus.
Servus, Harry.
Du hast es mir im Vorgespräch erzählt, du bist tatsächlich eine faule Socke. Das glaubt man ja am ersten Blick gar nicht.
Richtig. Also ich sage einmal, es hat sich vielleicht irgendwann hat es den Punkt in meinem Leben gegeben, wo sich das Ganze ein bisschen gedreht hat. Also tatsächlich war ich halt einfach so der klassische Rumreiberer, Lausbau, hätte ich jetzt einmal gesagt. Also ich war halt leider immer unterwegs, als irgendwie was für die Schule zu machen. Schule war jetzt nicht primär das, wo mein Augenmerk drauf war. Entsprechend hat sich das halt an die Noten wiedergespiegelt. Ich habe halt einfach in der Schule, bin immer ein bisschen aus dem Raster gefallen, war immer ein bisschen so der Klassenclown, sage ich mal, der halt immer ein bisschen aufgefallen ist, zum Leidwesen meiner Eltern. Und da nie gerade die Muse gehabt jetzt groß für die Schule. Ich meine, da wird es den ein oder anderen auch geben, dem es genauso geht. Und habe mich halt einfach so durch die Schule durchboxt, bis dann die Schule irgendwann nochmal vorbei war. Dann heißt es ja, Mensch, was machst du jetzt, gell? Dann habe ich das große Glück gehabt, wenn man so will, dass meine Eltern auch eine eigene Firma gehabt haben, so klassischer Handwerksbetrieb, Radio- und Fernsehtechnik Burnickel, das heißt in Zeiten von Röhrenfernsehen, Videorekorder und so weiter, haben die das Geschäft gehabt. Wir haben daheim haben wir vier Geschwister, wir haben quasi immer über dem Geschäft gewohnt, weil das halt so üblich ist bei uns am Land. Und meine Eltern haben natürlich einen Nachfolger gesucht und wenn man schon vier Kinder hat, irgendwer wird es schon machen, so nach dem Motto.
Warst du dann der Älteste?
Nein, ich bin tatsächlich der Dritte. Also ich habe einen großen Bruder, große Schwester, kleine Schwester.
Ah, und die vorherigen waren fleißiger, dann haben sie gesagt, ja, dann sollen die was Gescheites machen und der übernimmt dann die Firma.
Ja, wenn man es so runterbricht, trifft es ganz gut. Also mein Bruder war schon immer ein bisschen so der Streberling bei uns in der Familie und der sehr extrem ehrgeizig ist schon immer. Meine große Schwester, ganz andere Berufslaufbahn, ist mit 17 schon ausgezogen und wollte bloß nur weg vom Dorf quasi. Und meine kleine Schwester, also ganz eine brave.
Ja. Also man hört es schon am Dialekt, der Mann kommt aus der Oberpfalz, er wohnt sogar bei mir in der Nähe, gerade mal 15 Kilometer voneinander weg und wir kennen uns oder kannten uns noch nicht, gell? Du kennst mich nur an der Stimme, denn er ist tatsächlich ein Podcast-Hörer.
Na, richtig, ich habe es gerade schon gesagt, du bringst mich jeden Abend ins Bett und begleitest Wahnsinn. Mich. Genau, ja, ich höre viele Podcasts, unter anderem eben deinen und ja, na, ist irgendwie das, hat mich das sehr gefreut, dass du mich kontaktiert hast.
Der Meier zum Einschlafen, es ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Kompliment oder als...
Nein, der ist schon als Kompliment auffassen.
Okay, sehr schön. Also ich bringe dich gerne weiterhin zum Einschlafen, auch gerne mit deiner Folge. Aber ich glaube, zum Einschlafen wird es heute nicht, denn du hast was zu erzählen. Es ist ja, ich kenne ja dieses Basilius von uns, das steht überall rum, Basilius Kaffee. Ich habe mir gedacht, mei, das ist irgendwas von ganz weit her. Aber nein, das hat er wahrscheinlich selber in den Rewe reingetragen, gell?
Quasi, ja, richtig, ja.
Aber nochmal zurück zu deinen Eltern.
Ja.
Also aufgewachsen in der kleinsten, ist es noch die kleinste Stadt Deutschlands?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall unter die Top 10 der kleinsten Städte Deutschlands tatsächlich mit, nagel mich nicht fest, 2.500 Einwohner, sowas in dem Dreh.
Ja, Stadt also Velburg, man muss es nicht kennen. Nein, Schmarrn, es ist ein wunderschönes Städtchen, ganz, ganz nette Leute. Grüße an alle, die gerade zuhören. Aber ich definiere ja Stadt immer, wenn es einen Drogeriemarkt Müller gibt, ist es für mich eine Stadt. Mhm. Von dem her ist Velburg für mich nach wie vor irgendwie ein Dorf.
Na, wir haben einen Schlecker gehabt einmal.
Ach, tatsächlich.
Lang ist her.
Und ein Reparaturgeschäft für Fernseher, das Reparaturgeschäft Burnickel, wo du einen Stock drüber gewohnt hast.
So ist es, genau.
Ich stelle mir das total stressig vor, da ist abends der Fernseher für irgendwie kaputt gegangen, es hat ständig das Telefon klingelt, dann ist da wieder was kaputt, hier die Kathode kaputt gegangen, der Vater, war es so?
Richtig, das Schlimmste war tatsächlich immer Weihnachten, weil es war jedes Jahr, du hast darauf warten können, die Leute schenken ihre Kinder irgendwas mit Batterien und haben nie Batterien daheim gehabt. Bei uns hat es jährlich an Weihnachten klingelt, Mensch, kannst du mir schnell Batterien auserlangen? Und da hast du drauf warten können, wirklich. Also es war schon, mein Papa war selbstständig, der war Montag bis Samstag von der Früh um 8 bis abend um 9, 10 hat der gerödelt, also wenn man es halt so kennt. Meine Mama war auch mit im Betrieb mit drin, hat später noch was anderes noch gelernt, um dann da ein bisschen rauszukommen. Also es war schon sehr, ja, immer gut was los bei uns. Ja. Wir Kinder sind auch immer abkommandiert worden, um aufs Geschäft aufzupassen. Ja, wenn der Papa gerade irgendwo eine Satellitenschüssel baut hat, haben halt wir unten Hausaufgaben gemacht. Und wenn eine Kundschaft gekommen ist, haben wir gesagt, ja, der kommt gleich wieder, oder haben sie aufgeschrieben. Ja, also wir waren da schon, ja, so Familienbetrieb halt.
Von daher war es irgendwie klar dann, dass du in diese Fußstapfen trittst, weil ich denke, das wird dann ziemlich früh schon wieder gesagt haben, so, Bernhard, das magst du mal.
Ja, der hat mich halt schon immer wieder so hingedrängt, weil der Papa hat sich natürlich gefreut, aber das hat sich dann insofern einfach zerschlagen. Also ich habe die Ausbildung halt gemacht bei meinen Eltern. Zum Ach, einer,
tatsächlich zu Hause bei den Eltern?
Ja, zum einen, weil natürlich damals einen Ausbildungsplatz, den hast du ja wirklich erkämpfen, mein, ja. Und wenn du halt jetzt so wie ich nicht die besten Noten gehabt hast, ich war bei diverse Vorstellungsgespräche, Einstellungstests bei große Konzerne und so, habe es einfach überall wirklich nicht geschafft mit meinen Noten. Und dann ist mir halt nichts anderes übrig geblieben, als in sauren Apfel zu beißen. Und es waren, ja, harte Jahre. Jeder, der im eigenen Betrieb zu Hause lernt, ich darf es meine Kinder so nicht wünschen.
Hier ist auch eine. Ich habe auch im eigenen Betrieb gelernt. Es war eine Katastrophe. Kurz jammern, gell, 24-7 wird über die Arbeit geredet.
Natürlich.
Die Arbeiter gehen heim und dann sitzt man am Abendtisch und muss immer nur über die Arbeit reden. Also ich, die Beziehung hat sehr gelitten.
Ja, die Beziehung zu den Eltern ist erst ab dem Tag, wo ich raus war, ist eine Beziehung geworden, sagen wir es mal so. Weil vorher versuchst du dann privat aus dem Weg zu gehen, wenn du es ja tagtäglich sowieso schon triffst in der Früh bis Abend. Und mein Papa, extremer Perfektionist in seinem Handwerkertum, da war es auch nicht immer so einfach, alles so recht zu machen, wenn man das gerne hätte. Ja,
weil ich kein Perfektionist bin.
Ich schon, aber auf eine andere Weise.
Ah, okay. Wenn dir vor 25 oder vor 30 Jahren im ersten Lehrjahr jemand gesagt hätte, Mensch, irgendwann hast du mal eine Kaffeerösterei. Was hättest du ihm gesagt?
Ich habe gesagt, wie kommst du jetzt auf den Krampf? Ja, also ich habe ganz andere Pläne gehabt. Also zu der Zeit zur Ausbildung habe ich überhaupt keinen Plan gehabt. Da war halt einfach erstes Gehalt, weg von der Schule und jetzt geht's los so ungefähr. Die Ausbildung ziehen wir jetzt irgendwie durch. Und ich habe aber dann halt gemerkt, dass dieser Handwerksberuf, den ich nicht missen möcht, weil ich kann halt jetzt auch mit einem Schranzer umgehen und ich weiß mir schon zum Helfer, ja.
Naja,
also das nimmt da keiner mehr weg.
Brauchen tust du es eigentlich nicht, denn es gibt keinen Videorekorder mehr.
Na, aber frage nicht.
Fernseher, naja.
Also. Jede Woche irgendwas anders. Wenn du ein Unternehmen hast, ob jetzt da irgendwas zwickt an der Röstmaschine oder an der Kaffeemaschine. Also du musst dir schon zu helfen wissen, handwerklich, immer. Ja, das schaut nicht.
Was ist denn so der Berufswunsch gewesen von Bernhard, der prinzipiell gar nicht gewusst hat, was er wollte? Was war der Traumberuf?
Es hat tatsächlich in meinem Kopf nicht so wirklich den Traumberuf gegeben. Ich habe mich halt so klassisch beworben, wo sich auch meine Freunde alle beworben haben, bei großen namenhaften Unternehmen da bei uns im Landkreis Neumarkt. Industriemechaniker, Elektriker, Industrieelektriker, alles Mögliche, dass du halt irgendeine Ausbildung vorzuweisen hast, weil zu dem Zeitpunkt war das Letzte, was ich wollte, wieder auf die Schule zu gehen. Ja, und nie mehr war ich in der Schule gegangen zu dem Zeitpunkt. Also gab es ja nur die Möglichkeit, handwerkliche Ausbildung. Und ein Berufswunsch, das glaube ich, hat alles irgendwie so kommen, weil den Beruf, den ich jetzt habe, den kann man ja, den gibt es ja so gar nicht als Lehrberuf oder irgendwie. Man kommt halt oft in seinem Leben in Berufe rein, von denen hätte man gar nicht vermutet, dass es gibt. Und das finde ich einfach so spannend, weil ich das jetzt mittlerweile durch mein großes Netzwerk bei so vielen Leuten gesehen habe. Die Berufe haben das eigentlich von der Definition her gar nicht gibt, ja. Und der da in der Schule kein Lehrer irgendwie sagt, Mensch, das und das kann man auch machen. Insofern spielt halt das Leben irgendwie so rein und ja, ich habe es halt einfach laufen lassen und dann ist halt das eine zum anderen gekommen.
Na, ich hätte gedacht, weil ich habe mitbekommen, dass ein Burnickel, und ich glaube, das, was du früher bedient hat, hier in dem Gasthaus, irgendwann mal in einer Band gespielt hat, das warst du, gell?
Nein. Also Band ist mein Cousin, bedient habe ich, ja. Also wir haben immer schon bedient, mein Bruder und ich, um uns nebenbei halt Geld zu verdienen. Dann für die Schule, also für zweiten Bildungsweg quasi, Studium und so weiter.
Und reden kannst du auch, von daher wäre eigentlich, hätte ich mir gedacht, da kommt jetzt ganz aus der Pistole geschossen, Hotelfachmann. Aber mei, der Papa wollte halt und dann habe ich
Fernsehen. Richtig, also Hotelfachmann war tatsächlich auch so eine Überlegung, tatsächlich auch Erzieher. Und meine Mama hat ganz klassisch gesagt, komm, mach Postbote. Das war noch vor Zeiten, wo die Postboten noch verbeamtet worden sind. Er hat gesagt, das ist doch genau das Richtige, du bist viel unterwegs. Ja, da waren viele Ideen.
Kannst reden. Ja. Aber nach der Ausbildung war nie die Überlegung im Raum, dass du weiterarbeitest und das Geschäft zu Hause übernimmst?
Jein, aber zu dem Zeitpunkt, also meine Ausbildung war 2004 bis 2008, bin dann erst einmal weg und kurz ins Ausland, um Spanisch zu lernen, weil es mir Spaß gemacht hat. Und da war gerade so der Wendepunkt, Internet ist aufgekommen, Großmärkte, Elektromärkte. Du hast einfach gemerkt, dass dieses Konzept, das meine Eltern fahren, Fernseher zu verkaufen, Videorekorder zu reparieren, einfach wahrscheinlich nicht mehr funktioniert für eine zweite Generation. Und dann war der Punkt, wo meine Eltern gesagt haben, Bernhard, wir sind da jetzt nicht bei, wenn du das nicht übernimmst, weil es ist echt ein Kampf mittlerweile, geh deinen eigenen Weg. So, und dann bin ich wieder da gestanden, so, was machst du jetzt? Und da ich dann nicht gewusst habe, was ich jetzt mache, der einzige Weg war dann wieder Schule.
Oh ja. Gott. Freiwillig?
Ja, tatsächlich, weil ich in diese 3,5 Jahre bei meinen Eltern, beziehungsweise 4 Jahre, dann gemerkt habe, also wenn du wirklich jetzt nur was reißen willst und raus willst vom klassischen Handwerkertum, dann musst du einfach jetzt dich echt einmal auf deine 4 Banken setzen und angreifen. Weil ich war ja jetzt, sage ich mal, da jetzt mal behaupten, ich bin ja nicht komplett blöd. Ich war halt einfach ein fauler Hund zur damaligen Zeit, auch während der Ausbildung, also die Ausbildung auch gerade so über die Bühne gebracht halt. Und dann habe ich mir aber tatsächlich, habe mir irgendwann doch einmal der Ehrgeiz gepackt und dann habe ich Gas gegeben und dann zwar der Bildungsweg und habe tatsächlich wirklich ein für meine Verhältnisse sehr gutes allgemeines Abitur noch irgendwie auf die Füße gestellt.
Ich bin ja auch auf die BOS gegangen, so wie du. Wir waren auf der gleichen Schule, nur ich war ein paar Jahre früher. Ich habe es gerade so gepackt, gell?
Ja, nein, da habe ich mich dann wirklich gespürt. Ich war dann im technischen Zweig. Mathe, Physik hat wunderbar funktioniert, wenn man dann will. Ja, das ist halt der große Unterschied, wenn der Wille da ist und du sagst, ich weiß, für was ich es mache, das Ganze, dann habe ich mich wirklich gespürt, muss ich sagen.
Gibt es die Firma noch von deinen Eltern? Wie lange gab es die noch?
Tatsächlich gab es die bis Ende 2015 und das waren ja auch die ersten Räumlichkeiten meiner Kaffeerösterei.
Aber dass die so lange noch funktioniert?
Ja, die haben es halt, es war ein Mannbetrieb. Ja, mein Papa hat halt gerödelt wie ein Verrückter. Und wenn du halt, sage ich mal, das Gebäude gehört rein, du hast keine Mietkosten, du hast keine Personalkosten, das sind auch bei uns im Betrieb Ötzer die größten 2 Positionen logischerweise. Und wenn du das schon mal nicht hast und nur für dich arbeitest, dann geht das schon rum, für einen geht das schon. Und die Kinder waren dann schon älter, die haben alle schon eigenes Geld verdient. Da kommt man schon um die Kurven, ja.
Ich finde das total verrückt, gell. So alte Fernseher, dass du einen ganz anderen Bezug dazu wie ich jetzt. Mhm. Aber ey, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal einen Röhrenfernseher gesehen habe.
Ich habe auch schon lange keinen mehr gesehen, muss ich sagen.
Also wenn ihr zu Hause noch einen Röhrenfernseher habt, liebe Zuhörer, schreibt es mal in die Kommentare. Kann man mittlerweile sogar auf Spotify in den Kommentaren reinschreiben. Schreibt doch mal rein. Ich glaube, da wird sich kein Kommentar finden.
Schauen wir mal. Und wenn einer noch einen hat zum Reparieren, mein Papa macht das hobbymäßig immer nur in seiner Werkstatt.
Und dann kann man gleich bei der Kaffeerösterei vorbeifahren. Da kommen wir aber drauf, ja. Denn ich weiß nicht, wie man mit einem technischen Abitur im technischen Zweig zu einer Kaffeerösterei kommt. Wie ging es dann auch weiter?
Irgendwann in der Zeit in der Boss hat sich schon kristallisiert, ich bin jemand, der gern redet, der gern organisiert und einfach für, ja, ich sage mal, so ein bisschen so der Typ, der anschreibt, der Macher ist. Ich wollte immer irgendwas auf die Beine stellen, sei es im Privaten, in die Vereine, was auch immer. Und dann war für mich klar, dass ich irgendwo beruflich wohin muss, wo ich irgendwann einmal vielleicht ein Teamleiter bin in irgendeiner schönen Branche. Und dann hat sich für mich ein bisschen so rauskristallisiert, ich hätte Spaß, so ein Produktionsleiter zum Beispiel zu werden. Bei Siemens war dann so meine Idee, dass man sagt, du bist da Teamleiter vom Team von 5 bis 10 Personen, koordinierst, organisierst den ganzen Ablauf und so. Organisieren war das, was mir am meisten Spaß schon immer gemacht hat. Ja, und dann habe ich gesagt, dann brauche ich jetzt irgendeinen Studiengang, der mich in die Richtung bringt. Wollte eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen studieren, das hat es aber in Ringspruch nicht gegeben und ich wollte nach Ringspruch und habe dann mich für Produktions- und Automatisierungstechnik entschieden, was quasi an der Fakultät Maschinenbau ist und so ein Zwischending zwischen Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen.
Und das hast du fertig studiert?
Das habe ich fertig studiert, tatsächlich, ja. Also ich habe das Studium, es waren 7 Semester an der OTH, habe dann auch in Ringspruch gewohnt, bin in einer WG gezogen.
War es so schön, wie vermutlich, ich wollte auch immer in Regensburg studieren.
Das war super.
Ich durfte in Anführungszeichen in München studieren, ich wollte immer nach Regensburg, ist schon geil.
Aber ja, Ringspruch ist natürlich, mega, weil es halt, erstmal ist es trotzdem nur ein Dorf. Ja, München ist, wäre mir zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen zu urban gewesen, wenn aus einer der kleinsten Städte Deutschlands nach München.
So ging es, muss ich kurz erzählen. Ja. Ich bin nach München, gell? Ja. Ich sage immer, im ersten Semester habe ich gelernt, wie man U-Bahn fährt.
Ja, genau.
Ich habe so genannt, alle haben mich immer ausgelacht, ich mache den U-Bahn-Schein, weil ich habe außerhalb der Stadt, ich bin immer reingefahren. Darum wollte ich immer nach Regensburg, weil da kann man noch Bus fahren.
Na, richtig. Da, also in Regensburg haben wir das meiste natürlich mit dem Radl gefahren oder mit dem Bus. Und ich war mit zwei echt gute Freunde von mir in der WG, direkt in der Innenstadt. Und da hast du natürlich, ja, das schönste Leben gehabt. Du warst auf einmal unabhängig, du warst raus, du hast in der Früh entschieden, ob du jetzt aufstehst oder nicht. Du hast bloß gewusst, okay, zur Prüfungsphase muss ich mich wieder hingehen und mal irgendwie das da rocken. Aber wir haben alle gearbeitet wie die Verrückten in der Gastronomie. Wir sind auch fortgegangen wie die Verrückten. Also ja, war eine super schöne Zeit, die ich jedem nur wünschen kann, der irgendwie die Möglichkeit hat, das zu machen.
Also alles, was du als Bedienung verdient hast, hast du am Wochenende bei der Party wieder ausgegeben.
Quasi postwendend wieder in selbige Etablissements getragen, genau, ja.
Von daher könnte man sich ja vorstellen, ihr wollt, ihr Mann macht irgendwann mal eine eigene Bar auf.
Mhm. Nein, aber wir waren dann, also...
Wie ist der Kaffee in deinem Leben gekommen? Hast du schon immer Kaffee getrunken?
Tatsächlich ja, also ich trinke Kaffee, das war bei uns schon immer so, aber ich war tatsächlich geeicht auf Jakobs Krönung dank meiner Eltern und habe mir da auch wie die meisten relativ wenig Gedanken drüber gemacht. Es war halt Kaffee, keinerlei große Erfahrung damit gehabt. An der OTH, dann in der Mensa und in der Kantine, das trinkst halt, weil es halt da ist, weil das jeder als Kaffee definiert. Und ja, dann ging es halt weiter im Studium und in der Zeit, in den Semesterferien, habe ich immer viel bedient und habe mich mit dem Studium relativ wenig beschäftigt. Bin dann zurück ins vierte Semester und meine Kommilitonen haben gesagt, Mensch, Bernhard, für welches Seminar hast du dich denn eingeschrieben? Nächstes AW-Fach. Habe ich gesagt, boah, hey, keine Ahnung, wo muss man sich denn da einschreiben? Ja, da haben sie gesagt, da hinten im Labor, da hängen die Aushänge, also die klassischen Zettel, trag dich doch mal ein und schick die, weil die haben alle voll. Und dann bin ich halt dahinter. Habe mir das angeschaut und es war wirklich alle wesentlichen Fächer, die mich jetzt interessiert haben, vor allem auch für meinen Berufswunsch, der ja eigentlich schon in Stein gemeißelt war mit einem Vorvertrag bei Siemens eben als Planungsingenieur.
Ach, du hast den Vorvertrag gehabt?
Richtig, ich hab schon einen Vertrag gehabt bei Siemens quasi, so ein Commitment mit dem Werksleiter, Mensch, komm doch bitte zu uns, weil ich da einfach zwischendurch immer mal wieder ein bisschen reingeschnuppert habe und dann war für mich halt im Kopf einfach der Weg schon geebnet. Also ich mache jetzt Planungsingenieur, ich verdiene jetzt mal einfach mal echtes Geld, so als Ingenieur, hast ja kein schlechtes Gehalt erst einmal und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und dann kommt es eben dazwischen, dass kein Seminar mehr frei war und es war nur noch ein Platz frei im Kaffeeseminar beim Herrn Professor Dr. Kettel. Der Professor Kettel, der Urvater quasi meiner Rösterei, wenn man so will, immer nur ein Gast, kommt immer mal wieder vorbei, ist eigentlich ein Rübenbauer aus Straubing, ist aber gleichzeitig auch Professor für Elektrotechnik und das war auch ein bisschen so ein Kaffee-Nerd und der hat quasi bei uns an der Hochschule ein Kaffeelabor betrieben. Wir haben, wenn man so will, auf Neudeutsch Re-Engineering gemacht, das heißt Röstmaschinen und Siebträgermaschinen zerlegt. Die Thermodynamik, die konstruktive Seiten, die Technik dahinter uns angeschaut.
Also es war schon technisch.
Also es war sehr technisch,
da,
ja.
Wir hatten das Kaffeekochen da drinnen. Nein, ihr habt die Maschinen angeschaut.
Richtig, aber im Zuge dessen, musst du dir vorstellen, Kaffee war zum damaligen Zeitpunkt Forschungsmittel der Hochschule. Insofern hat die Schule das Forschungsmittel bezahlt, also die Kaffeebohnen, die wir gebraucht haben für die Versuche. Sprich, wir haben dann nicht irgendeinen Blümpe gekauft, sondern sind wirklich in ausgewählte Röstereien und haben uns hier einfach Spezialitätenkaffee besorgt.
Ich muss jetzt mal zwischengrätschen. Ist da irgendjemand auf so eine doofe Idee gekommen, hey, wir trinken doch eh so viel Kaffee, machen wir doch irgendwie den Kaffee zum Thema, dann können wir
also ich
über den Staat finanzieren? Oder wie kommt man da drauf?
Also ich glaube schon, dass das so Klopfer Schocke ist, weil der Professor, das ist einfach genau der Typ und ja, der hat halt lauter so komische Projekte gemacht. Der hat zum Beispiel mal, der hat so große Streuobstwiesen bei sich daheim und er war einfach zu faul, das Streuobst aufzuheben. Also nächste Konstruktionsarbeit war ein Streuobstsammler, den haben halt dann 30 Studenten konstruiert und zusammengebaut und dann war das Ding fertig und ja, er hat ja recht in dem, was er macht. Also du hast ja trotzdem einen wahnsinnigen Lerneffekt gehabt und hast es auch praktisch umsetzen können. Und in unserem Fall war es halt der Kaffee. Und wir haben natürlich da hinten sehr, sehr viel Kaffee getrunken und uns dann natürlich schon auch extrem mit dem Thema Extraktion, Prüfverfahren und so weiter beschäftigt.
Der erste Tag, wo du in diese Vorlesung reingehst, Ich gehe mal davon aus, dass du dir gedacht hast, oh shit, jetzt muss ich das machen.
Genau, das war ja gar nicht mein Plan. Ja.
Und dann geht es ein paar Wochen. Immer so ein paar Stunden in der Woche und dann gehst du die letzte Vorlesung, das letzte Seminar raus.
Mhm.
Wie hast du dich in dieser Zeit verändert?
Das war 6 Monate, die mein komplettes Leben tatsächlich dann auf den Kopf gestellt haben. Ja, einfach durch diesen Zufall. Also du musst dir vorstellen, wir haben halt dann einfach da wöchentlich viel mit Kaffee gemacht und ich habe dann einfach diesen extremen Effekt gehabt. Wir haben da hinten einen Kaffee gebrüht und ich habe den getrunken und das war das erste Mal so, wo man denkt, leck mich am Arsch, was ist denn das jetzt? Das hat doch überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich so kenne. Das hat mich so geflasht, dieser Moment, weil ich nicht gewusst habe, dass Kaffee auch ganz, ganz anders und viel, viel besser schmecken kann. Nur nicht immer bitter und verbrennser und du brauchst auch keine Milch und keinen Zucker, sondern ich habe mir gedacht, wow, da steckt so viel dahinter. Und dann habe ich mich halt privat, wie das so ist, man kommt so rein und ich habe mich damit beschäftigt. Ich bin ja schon immer extremer Lesemuffel. Ich habe in meinem Leben, ich schwöre es dir, nicht mehr als 5 Bücher gelesen und die habe ich lesen müssen. Und Kaffeebücher hat den großen Vorteil gehabt, da haben sehr viele Bilder drin. Und ich habe mir dann alles an Kaffeeliteratur gekauft mit so kleinen Bildbeschreibungen und das hat, habe dann einfach diese Bücher wirklich, die habe ich verschlungen, weil es mich so interessiert hat.
Ja. Aber jetzt mal ganz kurz. Ich meine, jeder kennt die Jakobskrönung, jeder kennt diese Kaffee, die gehen ja in Deutschland weg wie geschnitten Brot.
Logisch, ja.
Und dann sagst du, hey, das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was ich getrunken habe.
Ja.
Was ist daran so anders?
Boah,
warum wird der Kaffee so viel getrunken?
Meinst du jetzt den unseren oder allgemein?
Den anderen.
Also ich sage mal so, Kaffee ist eine ganz extreme Konditionierungsgeschichte. Da kann ich immer das Beispiel von meiner Mama bringen. Meine Mama hat ja, was weiß ich, 40 Jahre ihres Lebens Jakobskrönung getrunken. Dann komme ich da mit meiner Kaffeerösterei um die Ecke und habe ja dann mich schon extrem mit dem Thema beschäftigt und habe dann Kaffees gehabt, die natural aufbereitet sind aus Burundi. Die schmecken wie Zitronentee. Total crazy. Und habe halt meiner Mama den mal hingestellt und gesagt, Mensch, schau mal, probier mal den Kaffee, das ist doch der Oberhammer. Meine Mama trinkt den und sagt, was ist denn das für eine eklige Pfützen? So. Und da war der Moment so, wo ich realisiert habe, Mensch, mir schmeckt das jetzt schon, weil ich mich schon seit 2 Jahren mit dem Thema beschäftigt, aber der Otto-Normalverbraucher, den du jetzt auch ansprichst, diese 95% oder 98%, die jeden Tag in der Firma das Zeug trinken, das, wo erst der Tomatensuppen rauskommt und dann sowas wie, was ein Kaffee sein soll, die kennen das nicht anders. Und ich merke das auch extrem. Ich gebe ja alle 2 Wochen sowas meine Kaffeeseminare, wo man immer Blindverkostungen auch machen. Und da verstecke ich, darf jetzt eigentlich nicht zu viel verraten, aber ich verstecke quasi bei diesem Tasting immer einen Industriekaffee, den holen wir einfach vom Aldi oder irgendwo. Und halt unsere Spezialitätenkaffees. Und es ist immer wieder erstaunlich, die Leute schmecken alle, jeder schmeckt die Unterschiede extrem. Die fruchtigen Kaffees, die auch meine Mama nicht geschmeckt haben, die schmecken im Seminar auch keinem, obwohl es die teuersten und exklusivsten Kaffees der Welt sind. Und der Industriekaffee hat auch immer ein Drittel von den Teilnehmern sagen, das ist der Beste. Ja? Wo es mich mittlerweile schon beidelt, wenn ich den trinke, weil das einfach so wenig Wissen vorhanden ist über Kaffee. Ich sag mal, ich vergleiche immer extrem gern Kaffee und Wein, weil man es sehr schön vergleichen kann. Wein als Beispiel hat 400 nachgewiesene Aromen. Jeder betitelt sich irgendwo als Weinkenner und selbst du, wenn jetzt ein Weinkaffee gehst, du weißt ja schon von vornherein, Kaffee machen dann Weißwein oder einen Rotwein, so das ist mal so die Grundvoraussetzung und dann weißt du auch, vielleicht sogar, ich kaufe mir gerne einen Sauvignon Blanc, weil mir der besser schmeckt wie ein grüner Veltliner. So, die Leute haben da schon viel mehr Bezug zum Thema Wein. Beim Kaffee ist es komplett identisch. Wir haben 2 Kaffeesorten, darunter auch diverse Rebsorten. Das ist genau wie beim Wein. Beim Kaffee haben wir über 800 bekannte Aromen, also eine doppelt so komplexe Aromatik als der Wein. Und jeder trinkt ihn bloß zum Wachwerden. Und das ist ein bisschen so meine Mission, die Leute einfach ein bisschen abzuholen, aber nicht übertrieben abzuholen. Das heißt, ich habe mir einfach gesagt, diese krassen, verrückten, fruchtigen Kaffees, die gibt es bei uns auch, ja.
Da kann ich ja gleich einen Tee trinken. Warum brauche ich dann den Kaffee?
Ja, ist schwierig. Also die teuersten und edelsten Kaffees der Welt, sage ich mal, das sind Kaffees, die wenigsten wahrscheinlich schmecken. Und deswegen,
sorry, ich bin kritisch, warum gibt es die dann? Die brauche ich doch nicht. Wenn ich was Fruchtiges will, trinke ich einen Tee.
Richtig, richtig.
Und wenn ich wach werden will, trinke ich einen Kaffee.
Sehr gute Frage. Und genau das ist der Ansatz, den ich fahre. Ich sage mal, ich habe einfach versucht jetzt, aufgrund dieser Erfahrung mit meiner Mama und die Erfahrung mit allen unseren Kunden, ich wollte einen Kaffee machen, der deutlich besser ist, qualitativ und geschmacklich, als ein Industriekaffee, aber nicht zu krass in diese verrückte Richtung geht, weil eben das nur ein Bruchteil der Bevölkerung schätzen würde und nur dann, wenn du dich auch schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigst. Das heißt, ich habe einfach versucht, mit unserem Kaffee eine Kaffeelinie aufzubauen, geschmacklich. Das war halt viel sensorische Arbeit für mich quasi, einen Kaffee zu kreieren oder Kaffeesorten, wo ich weiß, da hole ich jeden Otto-Normalverbraucher ab und schaffe es in dem Moment, wo er trinkt, unser Omas Bester zum Beispiel, klassischer Crema-Kaffee. Ich sage mal, 80%, wenn du jetzt nicht ein kompletter Geschmackslegastheniker bist, die diesen Kaffee probieren und haben vorher irgendeinen Industriekaffee getrunken, merken, ja, das ist was anderes. Und den Effekt, wenn ich erreiche und sie den einmal eine Woche trinke und dann spätestens, wenn sie den alten wieder probieren, merken, boah, krass, da ist wirklich ein Unterschied. Das ist das, was ich erreichen will. Ich will sie einfach abholen, aber nicht übertreiben. Weißt du, ich meine, es soll einfach die Leute schmecken.
Ich will dir jetzt keinen Werbeblock machen, aber ich muss es an dieser Stelle sagen, wir haben deinen Kaffee schon öfters verschenkt. Mhm. Ja, weil ich trinke keinen Kaffee.
Ja, der Antichrist, habe ich schon gesagt.
Aber jeder, der deinen Kaffee getrunken hat, feiert ihn.
Ja.
Also es ist tatsächlich so. Man, für mich ist Kaffee, ja, es ist eine schwarze Brühe, wo bitter ist, wo man aufwacht.
Du musst unbedingt mal zu mir ins Seminar kommen.
Ja, ich glaube, ich komme.
Ja.
Ich glaube, ich komme wirklich, weil ich weiß nicht, ich bin der Wassertrinker und ich freue mich über jede Cola Light oder Coke Zero, die mir hergestellt wird. Ja, einen Tee trinke ich auch noch gern.
Wenig aber nie Alkohol. Kaffee?
Nee, mir schmeckt kein Kaffee. Mich nervt schon immer, wenn ich morgens in die Arbeit fahre, mache die Tür zum Lehrerzimmer auf, kurze Spoilerwarnung und mir kommt schon der Geruch von kaltem Kaffee.
Irgendwie. Ja, verstehe.
Ja, weil man in der Früh einen Kaffee braucht zum wach werden.
Ja,
und ja. Ja. Wie ist deine Einstellung zum Kaffee?
Ja, also es war schon immer, auch bevor ich mich mit dem Thema befasst habe, den hat man halt einfach getrunken. Das war bei uns so, keine Ahnung, ich habe mir nie die Frage gestellt, ob man Kaffee trinkt oder nicht. Aber halt dieses bewusste Trinken, seit ich das Ganze jetzt in Angriff genommen habe, 2014, 2015, ist natürlich ganz was anderes. Kaffee ist ja mein kompletter Lebensinhalt. Das fängt in der Früh an und hört abends auf.
Wie viele Tassen trinkst du am Tag?
Die Frage kriege ich immer. Weil die meisten meinen, ich bin Kaffeeröster und baller mir irgendwie 20 Kaffee am Tag rein. Tatsächlich ist es so, die Kaffees, die ich bewusst für mich trinke, zum Frühstück, zum Zeitung lesen, ja, zum Hochkommen, sagen wir so 3 Tassen am Tag. Witzigerweise trinke ich auch nur Filterkaffee. Das ist einmal so. Was die wenigsten mir glauben. Und Nachmittag halt ab und zu mal ein Espresso noch.
Hast du keine so Maschine, wo man da so abstreifen muss und abwiegen muss? Und
ich habe alles, aber das Wichtigste, ich sag mal, für mich der ehrlichste und beste Kaffee ist und bleibt der Filterkaffee, schwarz.
Also ich kenne jemanden, der hat so eine Maschine gekauft, der muss da davor abwiegen,
ja,
dann wird das so geschüttelt und dann wird das da so durchgepresst und der sagt, kann man mit Filterkaffee gar nicht vergleichen.
Kann man auch nicht vergleichen, weil es komplett was anderes ist.
Ja. Und warum magst du das? Weil es zu, faul bist, jetzt haben wir wieder beim Faulen.
Nein, tatsächlich, weil es mich geschmacklich am meisten abholt und weil ich ja in der Arbeit sowieso meine Siebträgermaschinen habe. Das sind diese Maschinen, die du meinst, die viele Leute zu Hause haben. Ich schule ja extrem viel Leute, Barista-Seminare und so weiter.
Das ist ja schweinig teuer, kann es auch keiner leisten.
Ja, es kommt immer darauf an, was du damit machen willst. Das muss man ein bisschen abstecken und gibst mir der Budgetvorgabe, da findet sich für jeden was. Oder ich sage einfach, hey, Philipp, was du magst, trink Filterkaffee, weil es einfach, es holst viel mehr raus.
Warum nimmt dann Jakobs Krönung, die ja wirklich ein Riesenkonzern ist, dein Rezept nicht her oder versucht selbst ihre Kaffees besser zu machen? Ich meine, das sind ja auf gut oberpfälzisch gesagt auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen.
Richtig, das ist eine gute Frage. Also das ist eher die Frage, was ist jetzt eigentlich der Unterschied von einem konventionellen zum Spezialitätenkaffee? Ich würde es nicht so weit ausholen, aber generell ist es so, wir zahlen den Kaffeebauern deutlich mehr für ein Kilo Kaffee. Einfach aus dem Grund, weil wir für den Mehrwert, den wir leisten, eine deutlich höhere Qualität kriegen. Das ist das eine. Das heißt, ähnlich wie beim Wein, es gibt halt Weintrauben, die sind vielleicht nicht so gut und es gibt halt die Top-Lagen. Ja, wir versuchen nur die Top-Lagen zu kaufen, beste Ernten, um einfach mal die Grundqualität des Kaffees auf ein ganz anderes Level zu heben. Also keine Fehlerbohnen, die man alles schmeckt. Also gibt es 22 deklarierte Fehler, die man geschmacklich wahrnehmen kann im Kaffee. Dann ist das Röstverfahren sehr ausschlaggebend. Wir rösten unsere Kaffees bei sehr niedrigen Temperaturen, das heißt immer bei 70 Grad beginnend, bis maximal 200 Grad in einem Zeitraum von 15 bis 20 Minuten.
Ach, du röstest selber?
Ja, natürlich.
Ich hätte gemeint, du bist nur Händler.
Nein. Das ist ja das, wo ich herkomme. Maschinenbau, Röstmaschine. Die Röstmaschine war ja quasi das Ding, was mich am meisten begeistert hat. Deswegen auch keine Bar, sondern ein Kaffee respektive Rösterei. Also erst war die Rösterei, dann kam das Kaffee, Gastronomie und alles, was daraus geworden ist, basiert auf der Röstmaschine. Weil das ist dieser technische Ursprung, der mich so begeistert hat und von dem ich quasi alles mir aufgebaut habe tatsächlich. Und das ist ja das, was mir heute noch am meisten Spaß macht. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit, an der Röstmaschine zu stehen, aber das, Kopfhörer auf, muss ich hören, rösten, das ist wie Meditation. Und dann die sensorische Verkostung im Nachhinein. Schau, ob du das richtig geröstet hast. Also der Prozess ist ja sehr technisch aufwendig. Und wenn du willst, dass du halt das Beste rausholst, musst du halt dich einfach sensorisch auf ein Level bringen, wo du dich mit deiner Röstmaschine quasi, sagen wir mal, blind verstehst über deinen Gaumen.
Hast du das dann irgendwie patentieren lassen? Ich hätte ja voll Schiss an deiner Stelle, dass irgendwie kommt zur Betriebsspionage, mein Verfahren anschaut und dann selber hernimmt.
Nein, pass auf, das ist ja so. Also es, diese Industrieverfahren, das sind große Röstanlagen, die in der Regel 400 bis 1000 Kilo pro Röstung auf einmal machen, in einem Zeitraum von 45 Sekunden bis 2 Minuten.
Aber wir, so eine Maschine hast du
nicht. Nein, wir rösten maximal 44 Kilo pro Röstung in 15 bis 20 Minuten. Also wir legen einfach da ein bisschen mehr Zeit rein, weil wir am Teig, den du halt länger Zeit gibst, ja, dass es sich schön entwickelt. Und das ist ja nichts, was ich patentiert habe. Das ist eine Röstmaschine vom deutschen Hersteller, die gibt es schon immer. Die Firma Probat seit 1890 und ich habe mich halt für diesen Hersteller entschieden. Und jede Rösterei musst du dir vorstellen, du gibst 10 Kaffeeröster den ein und denselben Rohkaffee und kriegst 10 verschiedene Ergebnisse, weil jeder aufgrund seiner Überzeugung und seiner sensorischen Fähigkeit was anderes aus diesem Produkt, aus dem Grundprodukt macht. Und ich habe es irgendwie geschafft, die Leute mit meinem Geschmack, sag ich mal, auf einem guten Weg mitzunehmen, weil sonst hätte das Ganze irgendwie nicht funktioniert, logischerweise.
Und du schaffst es, für jede 44 Kilo den gleichen Geschmack herzubekommen.
Richtig, da geht es einfach, ja.
Jetzt wird der ein oder andere Kaffeeliebhaber fragen, ja, wie schmeckt er denn jetzt anders da? Was ist der Unterschied?
Also der große Unterschied ist, wenn du jetzt irgendeinen XY-Industriekaffee gegenüber zu unserem stellst, du wirst merken, dass unserer erstmal im Geruch ganz anders ist. Du riechst die Schokolade, du riechst die Nuss, du riechst die roten Beeren, je nachdem, was wir halt rauskitzelt haben. Im anderen riecht es relativ flach. Wenn du trinkst, du hast im Industriekaffee immer relativ hohen Bitterkeitsgehalt.
Ah, greislich.
Ja, mag ich richtig nicht. Bitter, das ist wahrscheinlich auch das, was du gar nicht magst. Nein. Und wenn du einen aromatischen Kaffee hast, der schonend geröstet ist, dann schmeckst du wirklich, vor allem wenn du den einmal 1-2 Minuten still lässt, bis er ein bisschen kälter wird, dann wird er nur viel ehrlicher, hast du wirklich Schokolade, Nuss auf der Zunge. Das ist so einfach. Du musst bloß einfach ein bisschen so die Brühparameter beachten und dann kriegst du da einfach eine ganz andere Geschmackswelt. So wie es mir halt gegangen ist mit dem Kaffee im Studium. Das war ein Effekt, das kannst du nicht beschreiben.
Und, also ja. Bist da reingegangen und hast dann eine Tasse Kaffee gekriegt, also denkst, mei, nimm mal halt runter die Suppe und trinkst und denkst dir, oh.
Genau. Was ist das? Ist das jetzt Kaffee oder was ist das? Und das, den Effekt, den sehe ich ja immer wieder bei mir in die Seminare und das ist ja das, was mir so Spaß macht und mich so antreibt. Und dann kommen die Leute immer wieder. Wir haben ja brutal viele Stammkunden bei uns auch in der Rösterei und im Café. Manche schimpfen mir an und sagen, Mensch, Bernhard, heute deinen Kaffee trink, der ist ja nicht gerade billig. Kann ich jetzt meinen anderen nicht mehr trinken? Jetzt muss ich dir einen teuren Kaffee kaufen. Also, ja. Preiswert ist er und gut schmeckt er.
So. Also da kenne ich wirklich sehr, sehr, sehr viele und du expandierst ja immer mehr und immer mehr. Kommen wir aber noch drauf. Aktuell sind wir noch im Studium. Du bist gerade in dieser Vorlesung beim Professor Dr. Ketterl, der nebenbei Zuckerrübenbauer ist und in ich stelle mir den
cooler Typ, lange hohe Lederhosen, ja, mega cool. Kerl.
Wann wurde für dich klar, hey, die Siemens wird es nicht mehr, ich will irgendwas mit diesem Metier Kaffee machen.
Also pass auf, da muss ich noch ein bisschen ausholen, weil es ist ja nicht so, dass man sie einfach in die Selbstständigkeit schmeißt. Vor allem, wenn man den Background hat, wo die Eltern selbstständig waren, wenn du das ja auch kennst.
Du hättest ja auch eine Bewerbung zu Dallmayr schreiben können.
Hätte ich auch kennt, tatsächlich, ja. Aber ich sag mal so, es ist jetzt der klassische Ingenieursweg, Freitag um 12 Uhr heimgehen und ein gutes Jahresgehalt gegenüber. Bist du bescheuert, macht ja nicht selbstständig. Ja. Aber das kommt jetzt alles ein bisschen zusammen. Bin geprägt durch meine Eltern, durch meinen Opa, die alle eben schon selbstständig waren. Dann war parallel mein Bruder selbstständig. Ist er ja auch immer noch mit einer ganz anderen Branche. Also jeder hat bei uns was anderes gemacht. Es hat nie zweimal hintereinander irgendwie anders das Gleiche gemacht. Ist jetzt entweder gut oder schlecht, aber vielleicht wollen ja meine Kinder das mal machen. Wenn nicht, sei es ihnen überlassen, wie sie wollen.
Du hast uns gerade erzählt, wie fleißig ihr seid, dass du praktisch aus, sag jetzt mal, der anfangs erzählten faulen Socke wirklich was wuppen wolltest, aber der Weg in die Selbstständigkeit,
genau, das ist der Knackpunkt.
Ja, genau. Knackpunkt war.
Also du musst sagen, ich war Student mit, sage und schreibe 400 Euro am Konto und dann war die Überlegung so, was machst du jetzt? Gehst du jetzt in diese berufliche Laufbahn beim Konzern oder gehst ganz einen anderen
Weg. Sorry, guter Mann, du hast eine Vorlesung mit Röstereimaschinen besucht. Also du gehst ja da nicht raus und bist der Großbarista.
Überhaupt nicht.
Du hast ja, weißt vielleicht, wie man das Ding anschaltet und wo man da vielleicht die Durchlaufmenge erweitern kann.
Also ich habe dieses Seminar besucht und parallel dazu natürlich mich extrem viel damit beschäftigt. Dann ist nur ein Zufall dazwischen gekommen. Also ich glaube ja gar nicht an Zufall. Es hat irgendwie alles zusammen. Dann ist eben der Punkt gewesen, dass ich sehr viel unterwegs war in dieser Kaffeewelt, die relativ klein ist. Also diese Spezialitäten, Röstereien und Spezialitäten, Kaffeeszene kennt jeder jeden, wenn man so will. Und ich bin halt viel rumgereist. Ich war dann eben in der Zeit in Nicaragua auf einer Kaffeeplantage.
Mit der Uni oder was?
Nein, privat, weil es mich interessiert hat.
Ach, du bist einfach rübergefahren nach Nicaragua und hast dir da die Plantagen angeschaut.
Genau, weil da zufällig ein Freund von mir in einer NGO gearbeitet hat als Geologe. Da habe ich gesagt, Mensch, ich komme zu dir rüber.
Ist das tatsächlich so verschrien mit Kinderarbeit und so?
Also Nicaragua speziell ist jetzt einmal, was Kinder betrifft, das hat mich geprägt als sehr armes Land. Was wirklich so, soll es ja jeder mal anschauen. Also Waisenkinder auf der Straße, die Kleber schnüffeln und so. Also es war schon krass, sowas mal zu sehen. Aber bei Kaffeeplantagen selber ist es so, ich sage das immer wieder, Kinderarbeit, du musst dir vorstellen, das ist ein Bauernhof, der ist halt in Nicaragua oder Honduras, wo die Eltern ein paar Hektar Land haben und da Kaffeekirschen anbauen und das zur Erntezeit, wenn es heiß hergeht, die Kinder mithelfen, ist in der Regel eigentlich, wie bei uns, wo du auch mit dem Papa am Acker rausgefahren bist und sagst, freilich hilf ich beim Kartoffelklamm. Ja. Und so ist es bei denen auch, solange es kein Zwang ist, ja. Dann ist
bei
das alles.
War das schon Zwang.
Ja, mehr oder weniger, ja.
Nein, man kann es nachvollziehen und ich weiß, logisch, worauf du hin bist und man muss irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen.
So ist es, genau. Ja.
Und kommt dein Kaffee aus Nicaragua?
Unter anderem. Also, wir haben aktuell 13 verschiedene Länder, die erstrecken sich: Brasilien, Kolumbien, Indien, Mexiko. Das sind mal so die Hauptbezugsländer. Dann kommt,
weißt du überall, wo der herkommt? Warst du da überall selbst dort?
Nein. Also es gibt im Endeffekt für uns zwei Bezugsquellen, die wir nutzen können. Das ist einmal der Direktbezug. Das heißt, du steigst im Flieger, fliegst dahin, besuchst die Farmen, machst die Kontrakte. Es ist alles wunderschön, haben wir auch schon gemacht, aber es ist halt brutal aufwendig, den Import, die Verzollung, das alles zu organisieren. Und ich habe zwei Kinder, ich bin selbstständig, ich habe einen Betrieb am Laufen, der keinen Urlaub hat das ganze Jahr. Und mich da 2 Wochen mal rauszunehmen oder 10 Tage, um auf irgendeine Plantage zu fliegen, das machen tatsächlich die meisten, würde ich behaupten, aus Marketingzwecken. Es ist sehr schön, aber wir haben auch einen direkten Kontakt zu den Bauern. Das läuft ganz einfach. Wir nutzen als Spezialitätenrösterei, machen 99% aller Röstereien in Deutschland, einen sogenannten Coffee Scout. Bei uns ist das der Thomas. Der Thomas ist, mit dem arbeite ich jetzt schon seit 10 Jahren zusammen, aus Hamburg. Der ist Coffee Scout. Der ist der Typ, der immer auf die Plantagen rumhupft. Der hat eigentlich den noch cooleren Job. Der ist Importeur und sucht quasi während die Erntezeiten in den Ursprungsländern die schönsten und hochwertigsten Kaffees, kommt zurück, ruft mir an und sagt, hey Bernhard, ich war in Brasilien Cerrado beim Ismael Andrade, hab den und den Kaffee, magst du ihn probieren? Ja, schick mir ein Muster. Dann schickt mir der ein Muster. Ich probiere den Kaffee und sage, oh, richtig gut. Frag nur, wie viele Punkte der hat, weil hochwertige Kaffees werden immer noch am Qualitätssiegel bepunktet. Und wenn das alles in unser Range passt, sage ich, Mensch Thomas, ich frage mal in Ismael, was ich da zahlen muss dafür. Das heißt, ich kontaktiere dann selber den Farmer und sage, Mensch Ismael, ich darf jetzt von diesem Kaffee 300 Sack abnehmen. Was kannst du mir für einen Preis machen? Und dann mache ich mit dem Ismael einen Preis. Das läuft dann über den Thomas, sein Lager. Hat für mich diesen entscheidenden Vorteil, der Thomas hat in Hamburg ein Lager. Der importiert meine 300 Sack und legt es bei sich ins Lager. Das kostet mir natürlich mehr, aber ist immer nur besser aus unternehmerischer Sicht, wenn ihr die 300 Sack auf einmal kaufen müsst. Dann hast du einen riesen Warenwert, den musst du auch bei dir lagern. Also Lagerhaltungskosten, Warenvorfinanzierung und da geht es um hunderte tausend Euro und die hast du halt einfach so irgendwo umeinander liegen und deswegen ist das, sag ich mal, für uns aus liquiditätstechnischer Sicht immer der bessere Weg und auch die Sicherheit zu haben, in dem Lager ist er versichert und so weiter. Das ist halt einfach der einfachere Weg, aber dennoch einen Direktbezug hast du schon zu den Farmer.
Du hast es ja gerade angesprochen, Sicherheit ist dir wichtig. Warum bist du da nicht zu der Siemens gegangen?
Genau, dann haben wir wieder bei dem Punkt, also mein Bruder, auch selbstständig zu dem Zeitpunkt, hat gesagt, Mensch Bernhard, du bist kein Typ, der bei Siemens im Büro sitzt, das sichert dich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich sehe mich da eigentlich auch nicht, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst machen soll. Dann habe ich gesagt, das Einzige, was mich interessiert, ist das Thema Kaffee. Dann hat mein Bruder gesagt, ja, dann forciert es halt ein bisschen, macht da ein bisschen mehr und aufgrund dessen bin ich halt dann auch da so rumgereist und dann ist eine Firma auf mich zugekommen aus Berlin, die gesagt hat, Mensch, Herr Bunnigl, Sie sind ja sowas wie ein Ingenieur irgendwann einmal. Also technisch haben sie schon ein bisschen eine Ahnung. Aber Kaffee ist ja eigentlich eine Leidenschaftssache. Ja, genauso ist es. Was soll ich jetzt machen? Dann haben sie gesagt, ob ich nicht Lust hätte, meine Bachelorarbeit über Kaffee zu schreiben. Ja. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also jetzt schreibe ich auch noch meine Abschlussarbeit vom kompletten Studium über das Thema Kaffee.
Ja, spätestens, da muss doch Siemens gesagt haben, also Junge, irgendwie,
hallo. Da war dann der Punkt. Also das war dieses Fenster der Entscheidung. Da habe ich mir selber einen Zeitraum von 3 Tagen gegeben, wo ich gesagt habe, so für mich, also was mache ich jetzt? Ich habe jetzt auf der einen Seite das Angebot, Kaffeeingenieur mehr oder weniger zu werden. Dann ist aber das mit Siemens vorbei. Meine Eltern wollten es natürlich auch erstmal nicht sagen. Ja,
die aber müssen dann noch durchgedreht sein.
Ja, also dann war der Punkt gekommen und dann habe ich gesagt, nein, ich mache Kaffee. Kaffee ist das, was ich machen will. Das irgendwie wird das schon werden. Und habe dann bei Siemens gekündigt, habe quasi meinen Chef angerufen und gesagt, du pass auf, mir ist was anderes dazwischen gekommen, tut mir leid, hat aber alles passt. Dann habe ich es meinen Eltern gesagt und meine Mama hat gesagt, er hat die Tränen rausgelaufen, weil ich gesagt habe, nein, jetzt macht sie wieder woanders selbstständig für meine Kinder, weil sie es halt Kind hat vom Papa und mein Papa hat gesagt, du spinnst. Und nichtsdestotrotz habe ich es dann gemacht und dann habe ich halt quasi zum Ende des Studiums, wo ich meine Bachelorarbeit über Kaffee geschrieben habe, auch schon die Firma gegründet, damals nur unter anderem Namen und habe mir dann zum 1. Juni 2016 in den Räumen meiner Eltern, also in meinem Geburtshaus, auf 45 Quadratmeter selbstständig gemacht mit einer kleinen Röstmaschine und habe mal angefangen zum Werkeln.
Alleine?
Alleine.
Aber du hättest da eine Bewerbung schreiben können zu einer anderen Großkaffee?
Hätte ich auch, ja, aber du, ich habe halt das Thema immer noch gehabt mit, bin kein guter Schüler, Autoritäten, ich wollte einfach, weißt du, das Wichtigste mir im Leben ist Unabhängigkeit. Das ist das Allerwichtigste.
Aber ich finde das schon großes Kompliment an die Eltern, dass die dann sagen, wir räumen die alten Fernseher auf die Seite.
Ja, genau.
Und stellen da die Röstmaschine rein.
Ja, das war wieder Zufall, das hat wieder alles zusammengespielt.
Aber die Mutter, ich stelle mir das vor, du stehst mit der Maschine drin, röstest gerade, rührst da in der Röstmaschine rum und Mama steht daneben und schüttelt den Kopf.
Nein, die war dann zum Zeitpunkt der Eröffnung, also wir haben den Raum dann schon schön gestaltet und so, da waren sie dann schon stolz natürlich, auch wenn ich noch keinen Cent in der Tasche gehabt habe. Aber du, mehr weil ich probieren kannst du es ja nicht. Ich war ja nur, wie alt war ich, 27 oder was, da kannst du ja,
ist
ja
nichts hin. Die Burger, die müssten sich doch gedacht haben, jetzt spinnt
er. Ja, das schon. Aber die denken sich oft ihren Teil, wenn du irgendwas machst, wenn du ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ja.
Ja, aber es ist ja auch gut so. Ja. Es erdet einen auch. Also richtig. Von daher nicht negativ gedacht, aber ich kann mir das so vorstellen, der steht da drin, ihr habt ja große Fensterflächen.
Na klar.
Und der steht da drin mit seiner Röstmaschine, rührt da einen Kaffee rum und.
Ja, das sind natürlich auch die Feldbacher, ich mag es ja alle ganz gern, aber das sind die, die war immer als Letzter zu dir gekommen. Weißt du, ich meine, du machst ein Geschäft auf, der Hans von überall herkommen. Also wirklich von Ringspruch, von Neumark und die Leute, die sich schon ein bisschen mit dem Thema befassen. Und die Letzten war dann über die Treppen aufgegangen, wenn es dann mir geht, die hält es ja doch länger als 2 Wochen, dann schauen es doch einmal einer, weißt.
Aber die kommen und die bleiben dann.
Dann haben sie
und darum sind es genauso die wertvollen Kunden.
Richtig.
Aber ja, es ist ja so, es heißt immer so, kann man ja sagen, wo der Pfennig geschlagen wird, zählt er nichts.
Ja,
muss man so sagen. Und von dem her, wenn er dann mal was zählt, dann ist es umso schöner.
So ist es.
Ja. Und das hast du verdient. Hat es damals schon Basilius geheißen?
Nein, tatsächlich nicht. Also, das ist dann schon die nächste.
Ich hätte es Bernie's Coffee genannt.
Also, Namensfindung, das war ja ein Graus immer. Also, da war es so, wir haben, als ich in Spanien war, beziehungsweise in Nicaragua dann, habe ich mich mit einem Kaffeebauer unterhalten. Da habe ich gesagt, Mensch, ich mache jetzt ein Kaffee-Restaurant, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding nennen soll. Ich habe echt keinen Dunst.
Hast du mit ihm gesprochen?
Spanisch.
Ah, du hast allgemeines Abitur gemacht, gell?
Dann habe ich zwar die Fremdsprache gebraucht, aber die habe ich ja schon gehabt, welche nach der Ausbildung abgehabt
bin. Also Spanisch.
Kommt mir jetzt zugute, weil ich es zufällig kann. Es gibt mir 3
El
doch.
Bernardo.
Genau, gib mir 3 doch und ein paar Bier und dann kann ich es wieder fließen. Aber ich brauche immer 3 doch und dann bin ich wieder drin, aber ich kann mich schon ganz gut unterhalten.
Also und der Kaffee, wie hat er geheißen? El Bernardo?
Oder fast,
wie?
Grano Moreno. Grano Moreno, okay. Braune Bohne auf Deutsch.
Schöner Name.
Schöner Name, ja. Mit dem Namen haben wir gegründet in Vilburg und hat dann nicht lang gedauert, habe ich einen Brief bekommen, einen sehr unschönen. Und zwar hat mir der Name ja eigentlich ganz gut gefallen. Einem großen Konzern namens Aldi Nord hat er nicht gefallen. Ich habe tatsächlich kurz nach der Gründung eine Markenrechtsklage am Hals gehabt.
Nein.
Richtig.
Um Gottes Willen.
Das heißt, wir haben alles gemacht, Homepage für 25.000 Euro, Porzellan für 20.000 Euro. Marketing, alles, was du halt so machst, wenn du der Firma aufbaust. Ja, wir haben natürlich Gas gegeben, ich habe Geld, ich habe fremdfinanziert, ich habe ja keine Kohle gehabt. Und dann haben wir da kurz nach der Gründung diese Markenrechtsklage gehabt, weil die Dachmarke von Aldi heißt Moreno, hat mein Patentanwalt leicht übersehen. Und dann haben wir probiert, gleich die Staranwälte vom Aldi ein bisschen anzukämpfen. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, okay, komm, gehen wir raus aus diesem Rechtsstreit und suchen eine Einnahme.
Und dann ist das sind ja zigtausend Euro. Ich bin gerade fix und fertig. Das ist ja.
Also, es war, sag ich mal, so kurz kaputt. Nach der Gründung wirklich ein Schlag in die Fresse, muss man sagen. Das war, du voller Elan und fangst an. Das hat. Und dann ist es so ist quasi
ja,
losgegangen.
Du kriegst ja die Faust ins Gesicht und wirst nicht. Du kannst das Geschirr, du kannst ja alles wegschmeißen. Alles.
Wir haben es dann verschenkt. Zu Großteilen, auch während Corona später nur, wie der Lockdown war, dann haben wir Porzellan verschenkt, dass die Leute kommen und so.
Also keine Spaßfrage, aber wie lange hast du geweint? Also du musst doch da...
Geweint habe ich gar nicht, ich bin ja sehr... Also du
tatsächlich
musst
nicht.
Nein, überhaupt
ich könnte
nicht.
Ja jetzt zum Weinen anfangen, was mir du so leid tust. Wirklich nein, ohne Schmerz.
Also ich muss sagen, das sagt mal Frau Eimer, ich glaube, ich habe eine, wie sagt man das, Resilienz. Also ich ruhe sehr in mir selbst, mir regt relativ wenig auf. Was mich gar nicht aufregt, ist was ich nicht ändern kann. Weil... Das bringt da ja nichts.
Du hast dich da drüber, also komm, jetzt machst du mir nicht fertig.
Ich habe mich schon geärgert, natürlich, aber dann haben wir halt gesagt, okay, Fakten am Tisch, was können wir machen? Und was kannst du jetzt da groß machen, wenn da halt so einer ans Bein pinkelt, dann
was, da bist ja du ja für zigtausend Euro.
Ja, das ist schon, waren schon was, 40, 50.000 Euro waren dann gleich mal fort oder eher 60. Und die haben wir halt dann nochmal nachfinanziert. Aber was willst du machen?
Also das hört sich alles so lockerflockig an. Die Eltern, die müssen doch, also spätestens das Umfeld, die müssen doch alle fix und fertig gewesen sein.
Ja, die haben das jetzt einmal so in dieser Tiefe natürlich nicht mitgekriegt. Ich erzähle es jetzt nicht eben, weißt, was da hinten rum gelaufen ist. Ich habe gesagt, du pass auf, wir brauchen einen Namen. So, weil da gibt es während der Geld uns ein wenig auf dem Senkel. Und ja, das war halt der einfachste Weg dann. Und ja. Haben wir es halt durchgezogen, was willst du machen? Und dann haben wir halt auf den neuen Namen gekommen. Basilius, so wie wir jetzt auch wissen.
Und woher kommt der? Von, also wenn. Der vorherige von einem nicaraguischen.
Genau, von einem Nika, sagen wir immer, dann geht es leichter.
Also von einem Bergbauern aus Nicaragua kam. Ja. Woher kommt Basilius?
Basilius, ganz kurz erklärt: Wir waren wieder auf Namenssuche und aufgrund dieser Familiengeschichte, dass eben mein Papa selbstständig war in diesen Räumlichkeiten und auch mein Opa, für mich eine ganz wichtige Persönlichkeit, der war Uhrmacher und Schmuckmacher bei uns im Ort. Und hat da auch sein Geschäft gehabt, wo eben die Rösterei später war. Dann habe ich einfach mal den Stammbaum rausgeholt, das geht nur weiter zurück. Der Uropa hat die erste Tankstelle bei uns im Ort gehabt, die Motoröl-Tankstelle. Dann der Ururopa einen Gramalohn und so geht es tatsächlich relativ weit zurück. Und von uns im Ort hat einer mir mal einen Stammbaum in den Händen gedruckt. Und der geht tatsächlich zurück bis 1685 und der erste Vorfahre meiner Familie ganz oben ist der Basilius Bunigl. Und dann habe ich gesagt, schau her, jetzt haben wir einen Namen, Basilius, das ist einfach nur eine Hommage an daheim, so hätte ich gesagt. Und dann haben wir den wieder schützen dann. Ja, dann hat es nur einen gegeben, der den Namen auch verwendet hat. Liebe Grüße gehen raus, Gerhard. Gerhard ist ein Bierbrauer aus Niederbayern, der hat einen Basilius-Bock. Den habe ich auch gefragt und gesagt, hey, verklagst du mich? Und dann hat er gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt... Basilius, das wird es jetzt. Genau. Und dann haben wir halt das ganze Marketing und alles wieder neu aufgerollt.
Seit dem Name Basilius.
Genau. Ja.
Ist der bessere Name?
Definitiv. Hat auch so sein, glaube ich. Es ist jetzt im Nachhinein passt das viel besser zu uns. Es ist bayerisch.
Ist Kaffee bayerisch?
Nein, wenn den ich mache schon. Aber also das ist ja immer die Frage, ist Kaffee, das ist ja nicht, ist ja kein regionales Produkt, kann ich ja überall kaufen. Ja, richtig. Kaffee selber wird in Bayern nicht angebaut, braucht Anbauhöhen von 1600 Meter, tropisches Klima, ist relativ schwierig. Aber nichtsdestotrotz sage ich immer, ich beziehe diese Kaffees aus aller Herren Länder, aber die Wertschöpfung ist in der Region. Ich habe 220 Mitarbeiter, die bei mir ihr Köpfe verdienen. Wir zahlen einen Hafergewerbesteuer, wir zahlen einen Hafereinkommensteuer bei uns da. Und ich sag mal, diese ganze Wertschöpfungskette liegt ja in der Region. Und deswegen ist Kaffee schon regional, weil wir eben die Regionalität einhauchen und was für die Region tun. Aber das Produkt selber ist natürlich nicht regional, kann ja gar nicht sein.
Es ist 2026, du bist mittlerweile?
Zarte 38.
Also vor 11 Jahren hast du angefangen mit Gran Moreno und hast in dieser Maschine rumgerührt.
Ja.
Jetzt 11 Jahre später 22 Mitarbeiter.
Genau, wir haben tatsächlich auch relativ schnell nach der Gründung schon über 20 Mitarbeiter gehabt, weil hat den Hintergrund durch das, dass Feldbach wenn wir ja eingangs schon gesagt haben, ein relativ beschaulicher Ort ist.
Aber warum Fehlburg? Warum nicht, sage ich jetzt mal, muss ich nicht München Regensburg. Sein? Regensburg. Warum ja, nicht
war,
Regensburg?
War die Überlegung tatsächlich. Also, aber pass auf, wir waren vor Corona. Keinerlei Leerstand. Nicht jetzt, wenn du drum schaust, breite Gasse Nürnberg überall, du kriegst ja alle drei Wochen ruft mir wieder an, ob ich irgendwann einen Lohn aufmachen muss. Aber das war früher nicht so. Das heißt, überall Leerstand, damals hat es nirgends Leerstand gegeben. In Regensburg, wenn du irgendwas wolltest, da hast du wen kennen, der wen kennt, der war wieder wen kennt.
Du hast nichts gefunden.
Natürlich nicht. Und dann bist du Student und dann gehst du mal da hin und sagst zu dem Immobilienheini, ey, ich bin Student, aber ich habe eine coole Idee. Ja, vergiss den Fall. Und dann war das zufällig so, dass meine Eltern eben aufgehört haben und ich gesagt, Mensch, ich wollte eh wieder aus der Stadt. Also, coole Zeit im Studium, aber ich wollte wieder heim.
Weißt? Aber wie, ja, ich verstehe die Verbundenheit zur Heimat, da sprichst du mir aus der Seele. Aber ganz ehrlich, eine Kaffeerösterei am Dorf. Ich möchte an die erste Folge mit dem Boutique-Handy erinnern. Hört mal rein, der eine Edelboutique auf dem Land aufgemacht hat. Das ist ja eigentlich... Das ja, Pendant, wer geht da rein?
Macht sorry, kein normaler
ich kann
Mensch.
Das keinem ja, ich weiß schon. Verdenken. Ich werde ja auch im Kopf geschüttelt.
Nein, und pass auf, und das war dann, aber ich glaube, das ist jetzt mal so dieses das Grundgerüst für den Erfolg, den wir jetzt, sage ich mal, mittlerweile uns aufgebaut haben, wenn man so will. Man hat noch viele Krisen dazwischen gewesen, aber so Stand der Dinge heute passt. Ja, ich kann in der Frau aufstellen und sagen, ich bin unabhängig und es passt, fast unabhängig.
Ja, eine Frau hast du.
Erstens habe ich eine Frau und zweitens nur die Bank im Knack, aber ansonsten bin ich relativ unabhängig. Was wollte ich denn sagen? Genau, und durch das, dass ich erfolgreich bin, wo ich eben bloß diese 2000 Einwohner habe, sprich Kaffeebetrieb, Laufkundschaft, Fehlanzeige. Also habe ich einfach, ich mache das vom ersten Tag an zu 100% in der Selbstständigkeit. Also habe ich gesagt, ich mache das Ganze breiter fächern, damit ich irgendwo da mal der Fuleben kann im Bestfall. Und das zeigt sich jetzt quasi durch. Das heißt, dass du verstehst, was wir machen. Wir produzieren Spezialitätenkaffee. So viel hat, glaube ich, mittlerweile jeder verstanden. Wir produzieren aktuell so knapp 100 Tonnen im Jahr. Das hört sich verhältnismäßig viel an, wenn du da mal wieder vergleichst. Industrieröstereien, Chibo, machen 320 Tonnen pro Tag. Also wir haben ein Lichtlein am Horizont. Und wenn du das mal vergleichst, finde ich mal ganz interessant, dass man das einordnen kann. Wir produzieren 100 Tonnen Kaffee im Jahr. Die Stadt Neumarkt alleine konsumiert 300 Tonnen Kaffee im Jahr.
Eine Stadt mit 40.000, 50.000 Einwohnern.
Ja, sowas in dem Dreh. Das
wie, viel, wie viel?
300 Tonnen Kaffee braucht die Stadt Neumarkt. Nur das Stadtgebiet, was die Leute, wo da wohnen, an Kaffeetrinker.
Im Jahr?
Im Jahr. Also und wir produzieren ein Drittel von der Stadt Neumarkt. Also Kaffee ist ein Riesenmarkt. Kaffee ist das meistgetrunkene Getränk pro Kopf in Deutschland. Mit 170 Liter vor Mineralwasser.
Mit wie viel Kilo hast du angefangen oder mit wie viel Tonnen?
Naja, mein erster Einkauf waren 3 Sackel und das im ersten Jahr, also ein Sack hat 60 Kilo, und im ersten Jahr haben wir produziert 3 Tonnen, das war das Rumpfjahr, das halbe Jahr, und dann haben wir ein jedes Jahr so um 10 Tonnen haben wir Zuwachs gekriegt, quasi an Neukunden.
Und das steigt nach wie vor noch an?
Ja, jetzt war die größte Krise, seit ich die Rösterei habe, die Kaffeekrise, da ist jetzt einmal stagniert. Und
was ist Kaffeekrise? Schokoladenkrise, sagt
man. Schokoladen- und Kaffeekrise hat man mitgekriegt, das war jetzt 2025 so das, was uns wirklich, seit ich gegründet habe, hat es immer mal wieder Hürden gegeben. Ja, du hast kleine Hürden, du hast große Hürden. Das hat angefangen mit der Markenrechtsklage.
Das war eine große Hürde.
Genau. Und dann Corona, große Hürde.
Echt, tatsächlich? Du trinkst ja nach wie vor noch jeder Kaffee und Kaffee na, ja. Hattest ja du eh nichts zum
also, Drinsetzen, pass auf, dann, von da ist ja egal. Dann erklär das dir kurz. Da gehe ich nochmal kurz zu dem Punkt, Fallbuch. Wir haben diese Geschäftsbereiche aufgerissen, damit das Ganze funktioniert. Das heißt, wir beliefern Gastronomie. Wir beliefern Hotels, Cafés, Restaurants deutschlandweit. Einzugsgebiet ist Nürnberg bis Passau und Weiden bis München. So, das ist unser Geil, sage ich immer, wo wir sehr gut vertreten sind. Wir haben auch Kunden auf Zypern und Spanien, aber das sind Ausreißer. Dann machen wir sehr viel im Handel. Edeka, Rewe, klassischerweise hat es angefangen mit diesen Regionalecken. Mittlerweile haben wir bayernweite Listungen, sind in viele Elektromärkte, Unverpacktläden, Hofläden, haben knapp 120 Wiederverkäufer, die unsere Produkte gelistet haben bei sich im Sortiment. Dann machen wir sehr viel im wir sagen immer B2B-Bereich.
Bist du die alle angefahren und hast gesagt, hallo, ich bin der Kaffeemann?
Am Anfang schon, ja. Ja, jetzt hat sie mittlerweile natürlich die Marke
wegen. Oder?
Ja, also, du warst halt, ich war der klassische Staubsaugervertreter am Anfang.
Ist frustrierend, oder?
Ja.
Da lernt man doch viel über den Abgrund der Menschheit.
Ja, ich verstehe das jetzt im Nachhinein schon. Weißt du, ich bin da hingekommen als junger Kerl, bin zu dem Edekaner rein und habe gesagt, Mensch, hast du nicht einmal 5 Minuten und du kommst dir vor, wirklich, du bist halt lästig.
Ja.
Du störst ihn in seinem Arbeitsalltag. Da habe ich einfach einen guten Weg gefunden, wie ich damit umgehe oder wie ich mir die Leute dann rangeholt habe Und das mache ich bis heute. Das ist ein bisschen so meine Vertriebsstrategie, die ich mir selber entwickelt habe.
Hast du noch Vertreter?
Nein, habe ich nicht. Vertrieb mache ich schon immer selber. Ach, Marketing und Vertrieb,
das ist das, was ich mache. Machst du noch Staubsaugervertreter?
Ja, nicht mehr auf dem Level, dass ich jetzt rumfahre, sondern einfach mittlerweile hat sie über 10 Jahre, musst du dir vorstellen, natürlich ein brutales Netzwerk da etabliert um mich rum. Und
das kennt sich ja jeder,
genau,
anscheinend.
Ja. Und die Marke selber, ich meine, jetzt gibt es 10 Jahre, sie ist jetzt einmal so in der Region und darüber hinaus schon relativ bekannt und da kommen halt auch Kunden verloren und sagen, Mensch, wir haben bloß Positives gehört, ja, ich würde gerne mal mit dir reden oder so.
Aber Corona, sorry.
Genau, das wollte ich jetzt gerade noch abschließen.
Naja, aber so viel kann es doch da nicht passiert sein.
Ja, pass auf. Also was ich gerade gesagt habe, wir haben Gastro, Handel, Firmenkunden, das heißt, wir beliefern vom kleinen Büro bis zum 3.000, 4.000 Mann Mittelständler. Dann haben wir eine Kaffeebar gehabt. Das heißt, weil in Feldburg, weil es so klar war, keine Sau zum Kaffeetrinker gekommen ist, habe ich gesagt, wir müssen auf die Straße. Also was habe ich gemacht? Habe als Feuerwehrauto gekauft, habe es umgebaut, Kaffeemaschine, Theke, Hochzeiten. So wie du, Hochzeiten. Haben wir gecatert, bis zu 120 im Jahr, musst du dir mal vorstellen. Da haben wir, waren wir echt brutal auf der Straße.
Mit einem Wagen hingefahren und
Kaffee gemacht.
Gottes Willen.
Ja, aber hey, Marketing vor dem Herrn.
Macht es die Frau mit?
Meine Frau war meine erste Mitarbeiterin.
Steht die voll dahinter oder sagt die, mein Bernhard, komm,
nein,
wärst so heute zur Siemens gegangen?
100%. Also es gibt natürlich Momente, wenn man durch so Krisen geht, jetzt, wie gesagt, die Kaffeekrise, wo wir gerade schon angeschnitten haben, da wo man dann schon mal an beieinander hat und sagt, warum machen wir Deppen das eigentlich? Ich gehe jetzt irgendwo hin und lau mich anstellen und stelle mich ans Bandl zu Audi und du, keine Ahnung, gehst irgendwo putzen. Und dann haben wir auch ein schönes Leben, weißt du, ich meine, also diese Fragen kommen schon, aber wenn man es dann einmal nüchtern betrachtet, ist die Unabhängigkeit das Thema.
Darf ich ganz ehrlich fragen?
Ja.
Ganz ehrlich, wer da nicht sogar mehr verdient?
Teilweise ja. Du musst sagen, wenn du dich selbstständig machst, die ersten 4 Jahre, verdienst du nichts. Das ist einfach so.
Und auch du investierst ja.
Also und du investierst.
Wenn, dann haben deine Kinder mal was davon.
Ja, ich hoffe doch. Als Gründer ist immer schwierig, bis du dir das halt aufbaut hast. Das kommt natürlich auf die Branche drauf an, aber ich sage einmal, bei uns geht es nach Menge und an einem Kilo Kaffee wirst du jetzt nicht reich. Weil es gibt da noch genügend Zwischenstände, da war Geld mitverdienen.
Was kostet der Kilo Kaffee bei dir, darf ich fragen?
Ja, klar. Aktuell 31,90, das ist quasi der Preis nach der Kaffeekrise. Vorher waren wir bei 27 und als ich gegründet habe, 2016, waren wir nur bei 23. Also das hat sich natürlich über die Jahre, ist das alles gestiegen, weil der Kaffeepreis extrem gestiegen ist. Energiekosten, Personalkosten, weißt du es ja selber. Jetzt ist der Mindestlohn wieder gestiegen. Er hängt halt immer viel mit dran, logischerweise an dem Ganzen.
Aber er ist es wert, höre ich von allen Seiten und es ist ganz oft ausverkauft.
Du, es ist, der war tatsächlich noch mehr wert aus meiner Sicht, aber wir sind, das, da bist du jetzt regional ein bisschen begrenzt. Wenn ich Röstereien anschaue, in meiner Größenordnung, in unserem Qualitätsstandard, Richtung München, Richtung Nürnberg, bist du beim Kilo zwischen 38 und 42 Euro, darf ich aber hier nicht aufrufen, weil das die, der klassische Oberpfälzer nicht gewillt ist zu bezahlen, darf ich mal behaupten. Also du willst ja nicht übertreiben, aber das darf uns natürlich schon gut nach, der, nach dieser besagten Krise jetzt einfach mal wegen einem Puffer auf Zeiten zu kriegen, dass du einfach mal den Kopf frei hast, um vernünftig zu arbeiten. Und dann hat eben Corona, jetzt habe ich da gerade gesagt, was wir alles gemacht haben. Jetzt haben sie in Corona, die Wirtshäuser haben es zugesperrt.
Keine Frage.
Handel ist, nur, ist das Einzige, was geblieben ist. Catering war verboten, unser Feuerwehrauto. Und die Firmen haben ins Homeoffice. Also haben wir bloß nur den Handel gehabt und den Online-Shop. Und dann haben mir einer gefallen von den 22, 23 Mitarbeitern vor Corona, oder 25 waren es fast, welcher dem ganzen Catering, auf 11. Und dann haben wir weitergewachsen und dann sind wir im Umzug jetzt da, wo wir jetzt drin sind. Und dann haben wir das halt peu à peu wieder aufgebaut. Zwischendurch haben wir ja noch die gute Idee gehabt, ein Café aufzumachen in Ringspruch, was eigentlich eine gute Idee war.
Ja, klar. Ja.
Aber das, wir haben es eröffnet am 14. Dezember 2020.
Ach Gott.
15. Dezember war ein harter Lockdown und ab dem doch 1,5 Jahre Rechtsstreit. Mal wieder mit dem Management von dem besagten Center, dass man da halt rauskommt, weil das war ein reines To-Go-Geschäft. Und dann war halt To-Go verboten und du musst da trotzdem Miete und Personal zahlen und nicht wenig Miete.
Und sorry, aber also
die haben ja am meisten Geld aufgearbeitet, bis jetzt mal ich sagen.
Also bei anderen Menschen lachst du doch, wenn die ihre Problemchen erzählen.
Nein.
Also Geld hast du schon viel mitbringen müssen.
Ja, das schon. Also wenn man es jetzt aufs Finanzielle runterbricht, ja.
Ja, und auch die Nerven. Hallo, du richtest ja liebevoll hier einen Kaffee ein.
Ja, das ist genau, das ist ja immer der Punkt. Du möchtest einfach bloß arbeiten. Ich habe das angefangen als Leidenschaft. Und das Einzige, was ich am liebsten noch den ganzen Tag machen möchte, in meinem Café stehe mit Leiterin. Kaffee, der bringt Leute zusammen, das macht Gespräche, das macht so viel Spaß. Um das geht es ja im Endeffekt.
Ja, ja.
Aber du, bis ich an dem Punkt bin am Tag, wo ich das machen kann, habe mir vorher so viel anderen Krampf machen, das war ja eigentlich mit meiner Leidenschaft für das Thema ja gar nichts zum da hat. Weißt, ich hocke im Büro, ich sage das immer zu meiner Frau, ich hocke abends und schaue BR und schaue irgendwie so einen Bericht über irgendeinen Sender auf einer Alm an. Mei, das schaut sich schön an, gell? Aber im Endeffekt, wenn du der Sender bist, hast du trotzdem die Arbeit. Weißt du, was ich meine? ich bin, oder ein Winzer, mei, der läuft da in seine Weinberg rum. Ein guter Freund von mir ist Winzer, den rufe ich an. Ich habe jetzt überhaupt keine Zeit für dich, ich bin schon wieder im scheiß Weinkeller. Und mein Ohren, so, ja, siehst du, dem geht es genauso. Das ist alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Im Endeffekt ist es eine Arbeit wie jede andere.
Leidenschaft.
Ja. Leidenschaft. Ja. Wenn der nicht da ist, dann kannst du es vergessen.
Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber die Kaffeekrise.
Ja, genau.
Krise,
also das
Krise,
war,
Krise.
Ja, das war jetzt tatsächlich so das, die größte Hürde, glaube ich, hätte ich schon fast behauptet.
Noch seit. Größer wie die anderen.
Ja, weil es so extrem an die Substanz gegangen ist, weil dir wird der Boden unter die Füße weggezogen.
Ja, aber warum? Du musst ja bloß mehr für einen Kaffee bezahlen. Also ich habe einen Podcast mit Beatrix Wittel gemacht, die hatte eine Schokoladenkrise, Mai ist halt teurer geworden.
Hängt ja zusammen, Kaffee und Schokoladenkrise, das ist ein und dasselbe.
Achso, aber so wird es halt bei dir auch gegangen sein, Mai zahlst halt mehr.
Ja genau, zahlst halt mehr. Aber wir haben, du musst dir vorstellen, wir haben immer Verträge mit unseren Kaffeebauern, die laufen in der Regel 3 bis 4 Monate. Da ist der Preis festgemacht. So, meine Verträge waren relativ leer. Ich habe neue gebraucht. Und dann war das im September 2024, ist der Kaffeepreis von heute auf morgen um 120% im Einkauf gestiegen. Also
jetzt, doppelt so teuer.
Mehr als doppelt so teuer. Oh. Jetzt hast du aber, ich bin ja keine Tankstelle und kann sagen, ah, übrigens ab morgen kostet der Kaffee deutlich mehr. Was du da logistisch, organisatorisch für einen Aufwand betreiben musst, erstmal das transparent zu kommunizieren, mit alle deine Gastrokunden zu sagen, Leute, ich muss die Preise erhöhen, sonst habe ich jetzt ein wahnsinniges Problem im Einkauf. Ja. Das legt sich dann um über das Rösten und Röstverluste und so. Muss das nicht ganz als doppelte Aufschlung, aber dann stehst du da, dann gehst du zu einem Handelspartner, zu großen Handelspartner wie Rewe, Edeka. Die sagen zu dir, ja, mein Freund, 8 Wochen Vorlauf, vorher brauchen wir gar nicht drüber reden, weil wir müssen ja unsere Kunden darauf vorbereiten. So, jetzt haben wir über einen Zeitraum von 6 Monaten diese Preise schluckermann. Wir haben uns schnell beholfen mit einer kleinen Preiserhöhung im Dezember dann. Einfach eine kurze Anpassung, dass es nicht gar so weit hat.
Naja, und jetzt gut, haben wir dann doppelte, gute Mann.
Das kannst du
ja
nicht auf einmal machen.
Verrückt.
Weil wenn du musst ja sagen, wir haben ja zeitgleich auch in dieser wirtschaftlichen Rezession.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Du hast eigentlich ja draufgezahlt.
Habe ich. Wirklich. Wir haben draufgezahlt, wir haben beieinander geguckt und gesagt, wir können, das halten wir jetzt nicht mehr lang durch. Und dann haben wir natürlich alles in die Wege geleitet. Gespräche über Gespräche mit Banken, mit Leuten, die wir uns halt da irgendwie helfen können. Das war halt so das Herausforderndste, was ich bis jetzt gehabt habe. Also bis zu dem Zeitpunkt habe ich gemeint, nach Corona habe ich gemeint, so, jetzt habe ich Markenrechtsklage gehabt, jetzt haben wir Corona gehabt, jetzt haben wir ein Kaffee-Advent gefahren, jetzt haben wir eigentlich alles gehabt. Ich habe gesagt, jetzt kann doch nichts mehr kommen, was mich noch schockiert. Weißt du, schon während Corona Kurzarbeit, Mitarbeiter ausstellen, mein. Persönliche Leidensgeschichten von Mitarbeitern, du willst ja keinen ausstellen, aber was hilft es dir denn?
Ja, ja.
Alle Höhen und Tiefen, jetzt kann nichts mehr kommen. Und dann ist eben die Kaffeekrise gekommen. Und dann haben wir halt dagegen gesteuert mit Preiserhöhungen erst einmal hintenrum für Firmen, für Gastronomen, wo ich gesagt habe, hey, ab morgen müssen sie mehr zahlen, sonst ist es vorbei. Und dann die Endkunden, total sensibel. Wir haben in einer Rezession, wirtschaftlich, schau die Nachrichten, absolut Scheiß, was
teurer.
Da los ist. Alles wird teurer. Und jetzt kommst du daher mit einer Kaffeepreiserhöhung. Und jetzt habe ich ja schon ein hochpreisiges Produkt, weil es qualitativ was anderes ist. Dann ist natürlich der Weg für die Leute einfach zu sagen, weißt du was, dann gehe ich trotzdem in Aldi und hole mir einen Lavazza. Logisch, kann ich total nachvollziehen. Aber ich muss ja an meine Existenz irgendwo denken.
Wie kurz davor warst du, dass du alles hinschmeißt?
Den Gedanken habe ich nicht gehabt, aber es hätte sich vielleicht von selber erledigt. Weißt du, was ich meine? Wenn wir nichts gemacht haben, dann wären wir die Entscheidung abgenommen worden.
Was habt ihr gemacht?
Gute Gespräche geführt mit Banken, Unternehmensberater uns in die Firma reingeholt. Absolut Wahnsinnsperson. Ich will es nicht falsch schätzen. Ich glaube, 74 Jahre alt, ehemaliger Bankvorstand, macht das aus Lust und Laune heraus und hilft uns da.
Ist der Kaffee wieder billiger geworden mittlerweile?
Nein,
immer noch so teuer.
Immer noch. Wir haben auf einem 10-Jahres-Plateau und es wird voraussichtlich auch nicht mehr günstiger werden, wenn er mal hoch
ist. Warum ist der so teuer?
Also pass auf, angefangen beim Klimawandel, 2024 war das Problem. Die größten Produzenten für Kaffee der Welt, Brasilien und Kolumbien, haben gesagt, nach Dürre und Frost können wir nur 50% Kaffee liefern. Wenn der größte Produzent sagt, er liefert nur noch die Hälfte im nächsten Jahr, steigt der Preis, logisch.
Ja, Angebot nach
Frage. Dann ist es weitergegangen. Dann haben die Rohstoffspekulanten gekommen. Es gibt halt Leute, die handeln mit Rohstoffen und haben gesagt, jetzt kaufen wir alles, was noch in die Lager ist, weil der Preis jetzt dann steigt und die Nachfrage und geben es dann teuer zurück. Dann haben wir die Houthi-Rebellen im Roten Meer gehabt, wenn du dich erinnerst. Die haben die Seewege aus Asien blockiert, wo der vermeintlich günstigere Kaffee herkommt. Jetzt ist der auch doppelt so teuer geworden. Und dann, die Kirsche auf der Sahne, hat die EU die grandiose Idee gehabt, das EUDR-Gesetz einführen zu wollen, das Lieferkettengesetz, das besagt, ein Kaffee- und Kakaobauer, deswegen ist auch der Schokoladenpreis so gestiegen, muss rückwirkend 5 Jahre über GPS-Daten nachweisen, dass auf seiner Plantage für den Anbau seiner Produkte kein Wald gerodet wurde. So, jetzt sagst du dem Kaffeebauern in Honduras im Grenzgebiet zu Nicaragua, du musst jetzt über GPS bis nach Europa nachweisen, dass du da kein Wald die letzten 5 Jahre gefällt hast. Mhm. Was haben die alle gesagt? Ja, wir liefern doch keinen Kaffee mehr auf Europa, wir sind doch nicht bescheuert. Und das hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht und deswegen haben wir aktuell in dieser Situation. Jetzt haben wir die Preise natürlich nachgezogen. Ich sag mal,
seit aber trotzdem, du bist ja nicht doppelt so teuer geworden. Also nein. Dein Gewinn ist geringer.
Der ist geringer, aber du musst, ja, das kann man, so doppelt kann man es so nicht sagen. Der Einkaufspreis hat sich verdoppelt. Ja? Ja. Das hat ja mit dem Verkaufspreis nichts zu tun. Du hast beim Röstprozess selber noch untergeordnete Prozesse, wir haben versucht, das alles zu verschlanken, energieeffizienter zu arbeiten und so weiter. Also wir haben wirklich unseren Kostenapparat genommen, zusammen mit dem Unternehmensberater haben wir einen Rotstift angesetzt und gesagt, so, jetzt fangen wir von hinten
an. Hat es die Qualität eingebüßt?
Nein, weil das ist ja das war die große Entscheidung. Ich habe gesagt, Basilius, das steht für einen gewissen Qualitätsanspruch. Und diesen lau ich mir nicht nehmen, weil das ist ja unser Alleinstellungsmerkmal, warum, weil dann kann ich es ja machen wie jeder andere auch, ja. Und die alternative Frequenz zu sagen, weißt du was, ich kaufe mir jetzt einfach absolut billigen Schundkaffee irgendwo, damit ich meinen Preis noch halten kann, hat er mich qualitativ so verramscht und das ist dann so eine Grundsatzentscheidung, ich habe das als Leidenschaft angefangen zum Produkt und da verbeche ich mich nicht. Lieber hätte ich es aufgehört, bevor ihr billigen Kaffee gekauft hat.
Das ehrt Respekt.
Ja, weil sonst ist ja, dann führst du die Leute an der Nase rum. Hm. Dann ist nicht mehr das drin für das, was ich eigentlich angefangen habe und das wollte ich nicht.
Wenn jetzt einer die letzte Stunde deinen Worten gelauscht hat und sagt, Mensch, den will ich mal kennenlernen, den Kaffee möchte ich mal, zu dem möchte ich mal kommen. Wo findet man dich?
Also mich findet man meistens täglich bei uns in der Kaffeerösterei in Parsberg, direkt an der A3.
Nicht mehr in Vilburg?
Nein, wir sind umgezogen, weil wir uns vergrößert haben und haben jetzt da eine Lagerhalle gemietet. Kommt's rein, der schaut von außen bloß so kreislich aus, innen ist es wunderschön dekoriert. Also
in Parsberg, was ist ganz kurz in Vilburg aus diesem alten Laden geworden?
Immer nur im Familienbesitz. Oben drin ist mein Bruder jetzt mit seinem Ingenieurbüro und unten drin meine Schwester mit dem Fotostudio.
Ah, also die Firma Burnickel ist nach wie vor noch da drinnen ansässig, genau. Sozusagen.
Ja.
Und du hast dich ja
vergrößert
in Parsberg. Da stehen auch Maschinen drin, da kann man auch einen Kaffee sogar drin
also
trinken.
Also das ist quasi, jetzt. Wir haben jetzt auf 800 Quadratmeter Kaffeerösterei, Kaffee-Event-Location. Wir haben Dienstag bis Samstag geöffnet, kannst frühstücken kommen. Du kannst uns beim Rösten zuschauen. Wir machen auch viele Veranstaltungen. Das heißt, du kannst unsere Location mieten für Events. Wir machen diverse Künstlermärkte, Kulturmärkte, Konzerte, alles, was halt mir Spaß macht. Und keine Hochzeiten mehr. Weil Hochzeiten haben wir genug gemacht.
Und das Ganze in Parsberg. Und einsehen kann ich die ganzen Termine und auch die Öffnungszeiten auf deiner Homepage unter
www.basilius-kaffee.de.
Und dann schauen wir vorbei bei dir.
Sehr gerne.
Und man kann dann auch so ein Kaffee-Event mitmachen, wo man
Testings,
das magst du.
Das magst du jetzt dann erst einmal.
Ja, das
mach
ich
einmal. Ja, ich mache das. Ich leite die Seminare natürlich.
Also von daher, schaut vorbei. Es ist definitiv ein Unternehmer mit dem Herz am rechten Fleck. Wow.
Danke.
Eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar die Frage, die ich jedem meiner Zuhörer stelle und die für dich treffender gar nicht sein kann. Denn du weißt es ja, ich frage jeden immer 3 Menschen, mit denen er einen Kaffee trinken gehen möchte.
Ja.
Mit wem würdest du denn gerne?
Also die Frage ist schwerer als gedacht tatsächlich. Ich habe mir lang den Kopf darüber zerbrochen, weil es ja immer anher. Also der erste war mir sofort klar, das ist mein Opa, wie ich schon gesagt habe.
Ich habe mir das gedacht, der Basilius,
ja,
oder?
Er selber war nicht der Basilius, aber weil der war ja 1685.
Ach so, nicht der 16, sondern der
nein,
Opa.
Also wirklich mein Opa. Ja. Als zweiter, was mich natürlich, der mich wirklich interessieren hat, schon immer, war der Freddie Mercury. einfach ein verrückter Vogel, mit dem wollte ich einfach schon immer mal einen Kaffee trinken. Ja. Einfach mal, glaube ich, weil es einfach nur so ein richtiger Rockstar der alten Schule ist. Und zu guter Letzt, da habe ich lange überlegt, es ist nicht wirklich eine Person, weiß nicht, ob das auch zählt.
Ich bin gespannt.
Ja, ich darf tatsächlich gerne einen Kaffee trinken mit dem Universum, mit dem, was man, einer von dir hat einmal gesagt, der darf gern mit Jesus einen trinken oder irgendwas. Ich möchte mit dem, der für das Ganze verantwortlich ist und der nochmal fragen, also was Gott du eigentlich denkst. Nennen, wenn du wüsst. Aber,
bist du gläubig?
Ja, aber nicht katholisch.
Aha, okay. Ja. Sondern, was bist du, wenn ich fragen darf?
Das weiß ich selber nicht. Ich weiß, dass da, ich gehe davon aus, dass
du glaubst da ans Gute und
ich glaube an, ans Universum und an sich als Positive. Und deswegen darf ich mit dem Kerl oder mit dem gerne tatsächlich mal einen Kaffee trinken und sagen, was hast du eigentlich gedacht, Alter?
Das macht mich jetzt ein bisschen sprachlos, denn das Universum hatte ich noch nicht. Mhm. Mr. Universe, hätte ich jetzt gedacht, kommt. Arnold Schwarzenegger, würde ich gerne einen Kaffee trinken gehen.
Ja.
Aber das Universum, das hatte ich jetzt auch noch nicht, das Universum. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren, im Bestfall frei von Krisen, immer noch bei mir, an der Röstmaschine, an der Siebträgermaschine, im guten Austausch mit unseren Gästen. Und vielleicht meine Kinder, die schon ein bisschen mithelfen. Das darf mich natürlich freier, wäre aber kein Muss.
Aber so größer, höher, weiter, 100 Millionen Tonnen im Jahr Basilius-Kaffee.
Das habe ich mir geschworen. Also ich will nur davon leben können, ohne, wie immer schon gesagt, unabhängig. Und das schaffe ich, wenn jetzt das einfach so bleibt, wie es jetzt ist, bin ich total glücklich. Ich will nicht riesig werden, ich will nicht mords wachsen. Ich freue mich über jeden Kunden, aber ich will nichts übers Knie brechen. Und wenn es weitergeht, schön, wenn es so bleibt, noch schöner.
Ein schöneres Schlusswort kann es nicht geben. Wir werden dich dabei unterstützen. Also ich werde jetzt für dich zum Kaffeetrinker. Ich komme vorbei und ihr, liebe Zuhörer, schaut auch mal vorbei beim Bernhard, beim Basilius Kaffee. Trinkt mal einen Schluck und ja, schaut mal an, was der Mensch hier ja alles aufgebaut hat. Das ist tatsächlich ein Herzensprojekt, das lebt. Vielen Dank, lieber Bernhard, dass du heute da warst und uns ganz offen über deine Schicksale, über deine Geschichte erzählt hast. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle.
Ich habe zu danken.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn, liked ihn, gebt ihm 5 Sterne und wir hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Und wir, lieber Bernhard, wir trinken jetzt einen Kaffee.
So machen wir es.
Ja, ich bin gespannt. Also, servus.
Ciao, Ari.
Ciao.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de.